Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir möchten Ihnen heute in unserem Beitrag einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt unseres Curriculums vorstellen. Mein Name ist Doreen Seifert und ich freue mich heute auf zwei Gesprächspartnerinnen, die zusammen das Seminar zum Thema Angststörungen am PPT gestalten. Ein herzliches Willkommen an Eva Stahl und Ariane Mosakowski. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, da zu sein.
Ja, ich mich auch und ich freue mich auf unseren Austausch und unser Gespräch.
Bevor wir inhaltlich einsteigen und uns ganz konkret anschauen, wie die verfahrensdialogische Wissensvermittlung in Ihrem Seminar passiert, würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich bin Ariane Mosakowski. Ich bin Verhaltenstherapeutin und habe viele, viele Jahre sowohl ambulant als auch klinisch mit AngstpatientInnen gearbeitet und unterrichte sehr, sehr gerne gemeinsam mit einer Tiefenpsychologin, eben weil wir im Dialog und in der kritischen Diskussion Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Denken um Angst und Angststörungen sehr gut aufzeigen können.
Ja, und ich bin Eva Stahl und arbeite tiefenpsychologisch fundiert in der niedergelassenen Praxis. Und mir geht's ähnlich wie Ariane, da ich denke, dass wir vor allem in der Vielfalt unserer Theorien über Störungen, also in der Unterschiedlichkeit der Methoden, unseren Patientinnen gut gerecht werden können. In meiner Praxis zum Beispiel erlebe ich, dass die Betroffenen selbst sagen, dass sie zum Beispiel sehr von Methoden der Verhaltenstherapie profitiert haben, also mit ihren Ängsten zum Beispiel sehr gut umgehen können, aber noch bestimmte Verhaltensmuster in ihren Beziehungen da sind, die sie sehr stören und die sie in der tiefenpsychologischen Therapie besser verstehen wollen und verändern wollen. Umgekehrt ist es genauso, dass auch nach einer langen psychodynamisch orientierten Therapie, die auch hilfreich war und erlebt wurde, noch bestimmte Verhaltensweisen bleiben, die einen leiden lassen und die dann nochmal in einer Verhaltenstherapie behandelt werden können. Und meistens sind den Patientinnen die Therapieschulen ziemlich egal. Viel wichtiger ist, wie sie sich aufgehoben fühlen.
Also eine ganz große Offenheit für das jeweils andere Therapieverfahren, das wird schon spürbar in Ihrer Vorstellung. Erzählen Sie doch mal, wie Sie ganz konkret jetzt den Einstieg in dieses verfahrensdialogische Seminar gestalten.
Ja, also wir beginnen mit einer theoretischen Einführung mit dem ganzen Jahrgang, mit einem großen Block Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Therapie, da die Teilnehmerinnen meist von Unis kommen und Hochschulen, wo sehr, sehr viel Verhaltenstherapie gelehrt wird, aber sehr wenig Psychodynamik. Ja, und unser Anliegen ist eben, dass mit der Vermittlung der Grundlagen beider Therapieverfahren den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben wird, auch vom jeweilig anderen Verfahren zu profitieren. Und die psychodynamischen Ansätze arbeiten immer mit dem Konzept des Unbewussten, also mit dem Fokus auf die innere Realität. Das sind die Wünsche, Träume, Fantasien, Vorstellungen von Beziehungen und Tabus und das Verdrängte und Vermiedene. Und im Verlauf der Entwicklung der Psychoanalyse und der psychodynamischen Therapieverfahren ging es eigentlich immer um das Verhältnis dieser inneren Realität und der äußeren Realität. Und mit äußerer Realität sind die Dinge von außen gemeint, also Traumata, Vernachlässigung in der Kindheit, Gewalt und wie sich diese Erfahrungen in unserem Inneren abbilden und sozusagen wie das Verhältnis dieser Bedeutung ist zwischen innerer und äußerer Realität. Darum geht es auch in den theoretischen Konzeptionen der Psychoanalyse und psychodynamischen Verfahren.
Die Teilnehmenden hören also zuerst relativ viel zur Theorie der Angstentstehung aus psychodynamischer Sicht. Und wie geht es dann konkret weiter?
Ja, nach einem halben Tag haben die Teilnehmenden dann sehr viel über die psychodynamischen Theorien zur Angstbehandlung gehört. Das wird viel auch im Gespräch vermittelt, so dass das nicht ein nur trockener Vortrag von vorne ist, sondern auch was Lebendiges hat. Und Dann schwenken wir über zur Vermittlung der Grundlagen der verhaltenstherapeutischen Herangehensweisen. Hier geht es auch viel um die physiologischen Korrelate bei Angsterkrankungen und deren Entstehung. Verhaltenstherapie bedeutet ja, anhand des eigenen Verhaltens, womit auch im Übrigen das Denken gemeint ist, seine Probleme positiv zu beeinflussen. Und dazu ist es sehr sinnvoll, auch viel darüber zu wissen, wie der Körper funktioniert und wie sich die Angst auf den Körper auswirkt und welche Reaktionen zu einem Angstgefühl gehören, wenn man die Angst vielleicht gar nicht so richtig als Angst spürt.
An dieser Stelle interessiert mich natürlich die Perspektive bei Ihnen beiden. Was bedeutet verfahrensdialogischer Ansatz für Sie, Frau Mosakowski?
Also für mich bedeutet verfahrensdialogisch, dass eine Tiefenpsychologin und eine Verhaltenstherapeutin gemeinsam Theorie und Praxis für ein ausgesuchtes Störungsbild lehren. Also Unterschiede in der Sprache, dem theoretischen Verständnis der Symptombildung und auch im Vorgehen werden deutlich. Wir stellen sozusagen zwei unterschiedliche theoretische Welten nebeneinander und weisen Praxisbezüge auf. Wir legen großen Wert darauf zu sagen, wir vermischen nicht. Verfahrensdialog bedeutet nicht, wir schmeißen beides in einen Topf und rühren um, sondern es ist schon klar, was wohin gehört. Das heißt, im Seminar erleben die Teilnehmenden die unterschiedlichen Herangehensweisen und können Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutieren. Durch diese Herangehensweise wird regelmäßig deutlich, wie gut sich die beiden Ansätze ergänzen, sowohl in der Erstellung der Störungsmodelle als auch später in der Behandlung.
Frau Stahl, was bedeutet für Sie Verfahrensdialog?
Ja, im Prinzip sehr ähnlich wie Ariane. Es ist eigentlich ein Dialog zwischen zwei theoretischen Welten, die sich gegenseitig befruchten und bereichern können. Also so wie Ariane gerade gesagt hat, wir schmeißen nicht alles in einen Topf und vermischen, sondern wir müssen verstehen, wo wir theoretisch herkommen. Und teilweise sieht es sogar gleich aus, was wir machen, aber die theoretische Begründung ist eine andere. Also sozusagen lehren wir unterschiedliche Sprachen in der Psychologie. Die Sprache der Welt des Verhaltens und der Verhaltensänderungen, die Sprache von Hemmungen und Blockaden und die Sprache über das Unbewusste, das sich im Symptom zeigt.
Wie kann das im Seminar greifbar werden? Wie verdeutlichen Sie das für die Teilnehmenden?
Wir arbeiten sehr viel mit Praxisbezug und stellen Fallgeschichten vor. Also wir nehmen unsere eigenen Erfahrungen mit PatientInnen und bringen die mit in die Seminare und stellen die vor. Also wir stellen auch Schwierigkeiten vor, wir stellen auch Scheitern vor. Aber vor allem erklären wir, was es für seltsame Angstentwicklungen geben kann. Ein Beispiel wäre eine Patientin, die plötzlich in der Mitte ihres Lebens eine Wasserphobie entwickelt. Das heißt, sie hat plötzlich panische Angst, ein Boot zu besteigen, obwohl sie eine gute Schwimmerin ist und zusammen mit ihrem Ehemann auch über Jahre hinweg ein Hausboot betrieben hat.
Ja, und psychodynamisch gedacht wollen wir vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte und der unbewussten Ängste und Wünsche die Funktion des Symptoms verstehen. Das heißt, wir fragen nach der Beziehung zum Ehemann sowie frühen Erfahrungen in engen Beziehungen. Dabei geht es eben darum, die innere Bedeutung, das heißt die Repräsentation der Beziehungserfahrung zu erfassen. Also das Symptom ist dabei immer nur ein Ausdruck des unbewussten inneren Konflikts. Das heißt, die Angst als Symptom, also hier jetzt die Angst vor dem Wasser, ist nie die unbewusste Angst, die vermieden wird. In dem Beispiel wäre es wichtig zu verstehen, ob die Patientin zum Beispiel ihr unbewusste Autonomie- oder Trennungswünsche hat oder eine gehemmte Aggression und ihr das Symptom erstmal nur zeigt, dass was nicht stimmt. Also wir stellen in der Tiefenpsychologie immer Hypothesen über den unbewussten Hintergrund des Symptoms auf und betrachten das Symptom immer nur als Ausdruck des eigentlichen Problems.
Mit dem verhaltenstherapeutischen Blick wäre jetzt auf dieses Beispiel anders zu schauen, Frau Mosakowski, oder?
Naja, also nicht wirklich. Denn auch in der Verhaltenstherapie wird eine ausführliche Anamnese erhoben und es werden Analysen erstellt von der Situation, in denen das Symptom auftritt, aber auch der gesamten Lebenssituation der zu behandelnden Person. Es werden bedingende und aufrechterhaltende Faktoren herausgearbeitet, so nennen wir das. Die Funktion des Symptoms muss verstehbar werden und letztlich die betroffene Person ermutigt werden, sich den angstauslösenden Situationen konkret zu stellen. Also auch in der Verhaltenstherapie geht man davon aus, dass das Symptom in gewisser Weise eine Problemlösung darstellt. Also das hinter dem Problem liegende Thema muss verstanden werden. In der Verhaltenstherapie nennen wir das Funktionalität des Symptoms oder aber auch sekundärer Krankheitsgewinn. In einer verhaltenstherapeutischen Behandlung erhalten die Betroffenen zudem viel Psychoedukation, sozusagen Wissen, was ihnen helfen soll, sich selber besser zu verstehen. Also in dem genannten Beispiel muss die Frau erkennen, dass sie nicht plötzlich eine Angst vor dem Wasser entwickelt hat, sondern dass sich das eigentliche Problem auf die Thematik Wasser verschoben hat. Also wir nennen es Verschiebung. Stellt sie sich nun dem Thema und lässt sich von dieser Angst nicht in ihrem Lebensraum einschränken, sollte ihr die Thematik nach und nach zugänglich werden. Das bedeutet, die Patientin wird ermutigt, weiter auf dieses Boot zu gehen und zu warten, bis die Angst aufhört, um dann darüber sprechen zu können, was sie dann erlebt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Verhaltenstherapie längst nicht mehr lediglich an der Beseitigung des Symptoms arbeitet, sondern auch nachhaltig dahinterliegende Schwierigkeiten versucht, einer Veränderung zugänglich zu machen.
Lassen Sie uns vielleicht noch anhand eines weiteren Beispiels einmal schauen, wie eine Behandlung im jeweiligen Setting aussehen könnte. Frau Stahl.
Dann stellen wir uns einfach noch mal eine andere Person vor. Eine, zum Beispiel eine 40-jährige Frau kommt zu uns und sie hat erstmals in ihrem Leben eine Panikattacke bekommen, nachdem sie ihre Dissertation abgegeben hat und sich nun auf eine Stelle als Juniorprofessorin bewirbt. Die Panikattacke ist erstmalig an dem Abend aufgetreten, an dem sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, also für die Antrittsvorlesung, bekommen hat. Im Erstgespräch sehen wir eine Frau sehr, sehr in Not und auch in der Stunde konkret in Panik. Sie atmet schnell und fürchtet zu ersticken. Und sie bittet direkt um Hilfe und sagt fordernd: Helfen Sie mir doch.
Im VT-Setting, Frau Mosakowski, würde es jetzt wie weitergehen?
In einer solchen Situation, die im Grunde als eine Krisensituation bezeichnet werden muss, geht es zunächst darum, zu entängstigen. Man könnte zum Beispiel die Patientin dazu anhalten, sich im Hier und Jetzt zu entspannen. Dazu kann eine Atemübung Einsatz finden, aber auch eine Entspannungstechnik. Oder manchmal reichen auch erklärende, beruhigende Worte. Das bedeutet, in dieser Situation würde man versuchen, der Patientin zu erklären, was jetzt gerade passiert ist und sozusagen wieder psychoedukativ arbeiten. Die Patientin muss in der Situation verstehen, dass sie sich nicht gerade akut jetzt im Hier und dieser Situation in einer Gefahrenproblematik befindet, sondern dass sie durch ihre eigene Atmung die Situation quasi selbst erzeugt hat und dass sie demzufolge auch die Situation durch ihre eigene Atmung wieder positiv beeinflussen kann. Und sobald sie sich dann beruhigt hat, würde man damit beginnen, interessiert, wertschätzend und empathisch gemeinsam die Gesamtsituation zu analysieren und ein Störungsmodell zu erarbeiten.
Frau Stahl, wie wäre Ihr Vorgehen im tiefenpsychologisch fundierten Setting?
Ja, das kann sein, dass es ganz ähnlich aussehen würde wie das von Ariane. Und wir verstehen sozusagen, versuchen immer zweigleisig zu verstehen, erstmal sozusagen seine starke Szene in der ersten Stunde so eine Panikattacke zu haben. Also würde ich mir immer auch überlegen, was ist das für ein Beziehungsangebot? Aber im therapeutischen Kontakt mit der Patientin würde ich auch zunächst schauen, dass die Patientin so atmen kann, dass sie im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation ankommt, sich wieder etwas sicher fühlen kann und wieder denken kann. Also ich würde ihr nur gerade so viel Hilfe anbieten, dass sie wieder denken kann. Also so wie es nötig ist, dass sie in der Stunde bleiben kann. Und da kann es durchaus auch sein, dass ich ihr eine Atemübung zeige oder aufstehe mit ihr und ans Fenster gehe. Dann wäre aber der wichtige Teil oder der nächste Teil, ihr zu spiegeln, wie schlecht es ihr geht und ihren Hilferuf zu verstehen. Und schon für diese erste Szene würden wir eine Hypothese zur dahinterliegenden Psychodynamik, also zu diesem inneren Konflikt aufstellen. Zum Beispiel könnte man denken, die Patientin wäre sonst eine auf Stärke und Unabhängigkeit bedachte Frau, die so gut wie nie um Hilfe bittet und die sich auch nie als bedürftig wahrnehmen kann. Und das Symptom, also die Panikattacke, hätte ihr geholfen, um Hilfe zu bitten und zu zeigen, dass sie eben doch auch eine Person ist, die in Not ist und verzweifelt. Genau, und dann würden wir vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte und der frühen Beziehungserfahrung weitere psychodynamische Thesen entwickeln. Zum Beispiel, dass die Möglichkeit zu einer Professur bedeuten könnte, Eltern, die keine Akademiker waren, zu übertrumpfen, diese zu überholen und dann endlich endgültig alleine dazustehen.
Jetzt haben Sie in einem großen Theorieblock aus diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven auf die Problematik geschaut. Wie geht es denn konkret weiter im Seminar?
Nachdem der sogenannte Theorieblock vermittelt ist, teilen wir den Jahrgang nach Vertiefungsrichtungen auf und beginnen mit der Vermittlung der methodenspezifischen therapeutischen Herangehensweisen. Hierzu gibt es ganz konkrete Selbsterfahrungen, Rollenspiele und Kleingruppenarbeit.
Ja, und ich arbeite meist mit Beispielen kritischer Situationen im therapeutischen Prozess. In der Tiefenpsychologie haben wir ja streng genommen kein störungsspezifisches Vorgehen. Aber ich bringe sozusagen Beispiele aus kritischen Situationen mit Angstpatientinnen. Das heißt zum Beispiel, gerade wenn Patientinnen sich nicht an das Setting in der Therapie halten, zum Beispiel viel Persönliches fragen, ganz oft zu spät kommen oder nur über körperliches Erleben sprechen und jedoch kaum über Seelisches, dann sind das sozusagen kritische Situationen, die in jeder Therapie vorkommen. Und dann können wir da am besten üben, mit welcher Haltung wir arbeiten und wir den jeweiligen Vortrag der Patientin verstehen können. Und die Teilnehmerinnen spielen dies meist in Rollenspiel in Kleingruppen. Jemand Patientin spielt, Therapeutin und die dritte Person beobachtet.
Inwiefern profitieren jetzt Ihre Zuhörenden von diesem verfahrensdialogischen Vorgehen?
Also ich würde sagen, beide Zugänge können sich gegenseitig bereichern. Verfahrensdialog bedeutet nicht, wie wir schon mal vorhin bemerkt haben, Methoden zu vermischen, sondern vielmehr das eigene Verfahren gut und klar zu beherrschen und durch erweitertes theoretisches Wissen das Störungsverständnis zu ergänzen. Das bedeutet also, die zum Teil recht schwer verstehbaren Verhaltensweisen von PatientInnen zu verstehen und sich diesen so adäquat zuwenden zu können. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jede Therapie ganz einfach und glatt läuft. Wir sind oft damit konfrontiert, dass Betroffene ihre Hausaufgaben nicht erledigen, sich den Expositionen nicht stellen möchten, ihre problematischen Verhaltensweisen gar nicht loslassen können. Auch diese Phänomene empathisch zu beantworten, so denke ich, wird durch psychodynamisches Hintergrundwissen erleichtert.
Und Mir geht es auch wirklich darum zu zeigen, dass wir dem anderen Verfahren gegenüber aufgeschlossen sind und dass es nicht einen Königsweg der Therapie, sondern vielmehr viele Wege mit unterschiedlichen Methoden im Umgang mit einem Problem gibt. Und in dem Sinne haben die Teilnehmerinnen einen Mehrwert von der Vielseitigkeit des Ansatzes, dass sie sehen, dass Unterschiede zwischen den VertreterInnen beider Verfahren für das Verständnis der Patientin fruchtbar sein können.
Sie haben es gerade schon angedeutet, es geht nicht darum, beide Verfahren in einen Topf zu werfen und einmal mit dem großen Löffel drüber zu rühren. Aber ich möchte trotzdem noch mal nachfragen, bekommen Sie Rückmeldungen von den Teilnehmenden am Ende des Seminars? Können die zwischen beiden Methoden noch klar unterscheiden?
Ja, das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Die Teilnehmenden können zwischen den Methoden unterscheiden und können die Sprache des anderen Verfahrens besser verstehen und können verstehen, warum wir in beiden Verfahren unterschiedlich vorgehen. Wir erhalten nämlich wirklich oft Rückmeldungen, dass durch den verfahrensdialogischen Lehransatz sogar mehr Klarheit in der Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Herangehensweisen erzeugt wird.
Was macht Ihnen als Lehrende an diesem Seminar am meisten Spaß?
Ja, also mir macht es großen Spaß, dass wir zu zweit sind und uns auch die Bälle zuspielen können und einen Austausch haben, also auch wir beide. Und dann macht mir das auch viel Spaß, weil Patientinnen mit Angststörungen bringen meist sehr großen Druck mit. Weil das Symptom der Angst macht ja Druck. Also in der Panikattacke geht es ja um unsere Urangst, also die existenzielle Angst zu sterben. Das ist sehr präsent. Und wir müssen dabei lernen, mit dem Druck umzugehen und die Betroffenen beruhigen, dass sie es eben im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation aushalten, auch im Kontakt mit uns. Und das macht den Einbezug des körperlichen Erlebens so wichtig. Das hat ja Ariane vorher auch gesagt, ganz wichtig. Und das macht mir auch großen Spaß, den Körper mit einzubeziehen. Und das ist sozusagen unmittelbar in der Situation spürbar, dass es keine Trennung von Körper und Geist gibt. Also was ich denke, wie ich mich fühle, was ich noch für Vorstellungen habe, gehört alles mit dazu. Und das macht mir gerade Spaß, weil eben alle drei Ebenen des seelischen Erlebens, eben Gefühle, Gedanken und Körpererleben, in den Stunden immer mit dabei sind. Ja, und der andere Punkt ist, dass wir, finde ich, über das Verstehen der Angst als Symptom, als Ausdruck einer unbewussten Angst, auch einen Zugang zur Geschichte der durchgestandenen Ängste in dem Leben, in den Lebensgeschichten der Patienten bekommen. Also dazu gehören auch Affekte von Wut und Ohnmacht und oft auch von Hilflosigkeit und dass uns da das Symptom hilft, es besser zu verstehen.
Können Sie hierfür noch ein Beispiel nennen, Frau Mosakowski?
Zum Beispiel stellen wir uns vor, ein sehr schüchterner, angepasster junger Mann bekommt mitten in einer Partysituation eine Panikattacke. Ohne Therapie und ohne Hintergrundwissen würde er wahrscheinlich versuchen, aus der Partysituation herauszukommen. Und wir erarbeiten aber, dass möglicherweise diese Panikattacke in dieser Situation der Ausdruck eines ihm nicht bewussten Wunsches ist, im Mittelpunkt zu stehen und gesehen zu werden. Das heißt, er wird im Rahmen der Therapie dazu angehalten, eben nicht zu fliehen aus der Situation, sondern zu bleiben und etwas anderes zu machen, zum Beispiel ein Gespräch zu führen oder zum Buffet zu gehen und sozusagen sich der ganzen Situation zu stellen und zu warten, bis die Panik wieder abflaut. Das heißt, umgangssprachlich könnte man sagen, ihm dabei helfen, in seine eigene Kraft zu kommen, sich wirksam zu erleben und auch zu akzeptieren, dass er ein eigenes emotionales Erleben hat, was manchmal eben auch anstrengend sein kann.
An einem konkreten Beispiel bringen also alle Teilnehmenden ihre unterschiedlichen Perspektiven ein und diskutieren diese. Können Sie dem noch was hinzufügen, Frau Stahl?
Ja, Also ich würde auch gerne noch hinzufügen, dass gerade das Diskutieren über ein Beispiel mit den Teilnehmern total viel Spaß macht. Und auch der Kontakt mit den Teilnehmenden ist was ich sehr wertvoll finde. Weil die Kandidatinnen befinden sich zum Zeitpunkt, wo das Seminar in deren Curriculum stattfindet, so in der Mitte der Ausbildung. Und die sind kurz davor, selbst die ersten eigenen ambulanten Therapien durchzuführen. Und da sind natürlich auch eigene Ängste, nicht zu genügen, schlechte Therapeutin zu sein, den Patienten nicht genug geben zu können, aktiviert. Und das auch in dem Seminar besprechen zu können, finde ich total wertvoll und immer wieder interessant und bereichernd.
Ja, ich hab gerade überlegt, ich finde auch, der Kontakt zu den jungen TherapeutInnen ist eine große Bereicherung, wobei ich finde, dass wir in unserem Seminar uns sehr, sehr, sehr darum bemühen, auf Augenhöhe den Personen zu begegnen und sozusagen wir sind unter KollegInnen und die einen stehen am Anfang der Laufbahn und wir sind schon so ein bisschen weiter vielleicht, aber dennoch können wir in den Gesprächen sehr voneinander profitieren, weil alle, die dort sitzen, auch ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Manche haben in Angstambulanzen gearbeitet, wo richtig, ich sag jetzt mal, knallhart Verhaltenstherapie gemacht wird. So arbeiten wir ja hier gar nicht unbedingt, ne? Und da hören wir manchmal Verläufe, die sehr spannend sind und sehr große bereichernde Aspekte mitbringen.
Ja, was ist Verfahrensdialog und wie wird er ganz konkret gelebt am PPT? Das konnten wir heute erfahren am Beispiel des Seminars Angststörungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnerinnen Ariane Mosakowski und Eva Stahl. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns diese Einblicke gewährt haben.
Ja, sehr vielen Dank, dass wir uns hier äußern durften.
Ja, vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Alle Infos rund um unsere Ausbildung und unser aktuelles Curriculum finden Sie auf unserer Homepage unter www.institutfürppt.de/Ausbildung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.